Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Herzlich willkommen. Wir haben in letzter Zeit sehr wenig über Syrien gehört. Ist Ihnen das auch aufgefallen? In der nächsten halben Stunde setzen wir dem etwas entgegen. Ich freue mich, dass Christin Hellberg zu Gast ist im Studio. Eine ausgewiesene Syrien-Kennerin, die gerade nach Syrien sogar gereist ist. Kann man da überhaupt reisen, Frau Hellberg?
Das war sehr aufregend. Das war für mich seit 10 Jahren das erste Mal, dass ich überhaupt in Syrien war. Ich bin in den Nordosten gereist, Syriens. Da kommt man nur hin über den Irak, also über die autonome Region Kurdistan. Das ist der Nordirak. Da fliegt man nach Erbil und dann fährt man mit dem Auto 3 Stunden an die Grenze zum Tigris. Der Tigris, dieser Fluss, ist die natürliche Grenze dort zwischen Syrien und Irak. Dann geht es über schwimmende Brücken über den Tigris. Man muss erstmal ausreisen aus dem Nordirak. Das ist nicht so ganz einfach. Und auf der anderen Seite stehen dann die kurdischen Kräfte in Nordostsyrien. Und die freuen sich eigentlich in der Regel über jeden Europäer, der kommt. Denn die wollen ja mehr Aufmerksamkeit für ihr Projekt.
Frau Hellberg, Sie kommen gerade aus Nordostsyrien. Das ist ein autonomes Gebiet in Syrien, bei uns auch oft so als Kurdengebiet bekannt. Dort konnten Sie einreisen, aber in den Rest von Syrien, also in dem sogenannten Assad-Gebiet, sage ich mal, da kann man nicht einreisen. Wie lässt sich das erklären?
In die Assad-Gebiete können all jene nicht reisen, die ein Problem mit dem Regime haben, die oppositionell waren, die aus einem Stadtteil kommen, der mal oppositionell kontrolliert war. Und ich kann auch nicht einreisen, weil ich wurde 2011 abgeschoben vom Assad-Regime damals, vom Flughafen. Und insofern kann ich eben nur in den Nordosten des Landes reisen. Der steht unter kurdischer Selbstverwaltung, das heißt offiziell autonome Verwaltung Nordostsyrien. In diesem Gebiet ist das Regime aber immer noch da. Und das fand ich sehr skurril, dieses Nebeneinander von Regimestrukturen und diesen Verwaltungsstrukturen der kurdischen Kräfte. Aber das bedeutet, man kann da einen Bogen drum machen. Es gibt zum Beispiel Stadtteile in der Stadt Kamischli, in der ich mich aufgehalten habe. Das ist so die kurdischste Stadt Syriens. Dort gibt es einen Stadtteil des Regimes. Der Flughafen von Kamischli ist unter Kontrolle des Regimes. Da hängen dann große Plakate von Assad, Checkpoints drumherum. Und all jene, die ein Problem mit dem Regime haben, machen dort einen Bogen drumherum.
Also quasi wie eine Mauer.
Ja, wie eine Mauer, aber die ist ziemlich durchlässig, weil ja zum Beispiel viele Leute im Alltag dorthin gehen, ihre Dokumente erneuern, ins Postamt müssen oder auch in die Schulen des Regimes. Also es ist jetzt nicht total abgeriegelt, aber es ist in gewisser Weise für Menschen wie mich furchteinflößend, denn zum Regime darf ich eben nicht, in diese Regimegebiete kann ich nicht. Das sind 2 Drittel Syriens, die das Regime kontrolliert und 1 Drittel ist eben unter kurdischer Selbstverwaltung. Idlib dürfen wir auch nicht vergessen, die Provinz im Nordwesten des Landes ist ja immer noch von oppositionellen Kräften, islamistischen Kräften in erster Linie kontrolliert. Das sind also so die Gebiete gerade, die es gibt in Syrien.
Und sind Sie denn eigentlich als Journalistin jetzt da abgeschoben worden? Sind Sie wegen Ihrer journalistischen Arbeit da in Gefahr?
Ja, ich bin 2011 abgeschoben worden, weil ich da schon keine Akkreditierung mehr hatte. Die hatte man mir zuvor schon entzogen wegen eines kritischen Artikels über die Assads.
Die Autonomieverwaltung ist also irgendwie autonom, aber trotzdem gibt es diese Enklaven des Assad-Regimes. Wie kommt man da denn eigentlich miteinander klar?
Das hat mich auch sehr verwundert im ersten Moment. Das ist eine große Anspannung, die eigentlich über der Region liegt. Und die Menschen und auch die militärischen Kräfte reißen sich zusammen, weil sie verhindern wollen, dass es am Ende so aussieht wie in Homs oder in den Vororten von Damaskus oder in Aleppo. Das heißt, jeder kleine Schuss von irgendeiner Miliz kann diese Situation zum Explodieren bringen. Und das merkt man den Menschen an. Jeder nimmt sich zurück, jeder versucht nicht zu provozieren. Man lässt sich in Ruhe vor dem Hintergrund oder mit dem Schreckgespenst anderer syrischer Städte vor Augen. Denn Kamischli wurde nie bombardiert. Sie ist nicht vom Krieg zerstört worden. Das Regime hat sich ja aus dem Nordosten ab 2011 deswegen zurückgezogen, weil es anderswo in Syrien den Aufstand niederschlagen musste. Man hat also die Kurdengebiete den Kurden überlassen bis zu einem gewissen Grad. Hat gesagt, okay, ihr könnt hier ein bisschen Autonomie haben. Wir müssen erstmal die Revolution niederschlagen. Und so hat sich dieses Nebeneinander entwickelt, was auch in gewisser Weise eine Kooperation bedeutet zwischen der kurdischen Partei der Demokratischen Union, die PID, das ist die Schwesterpartei der PKK, und dem syrischen Regime. Es gibt also durchaus Absprachen, es gibt geheimdienstliche Zusammenarbeit, eine Koexistenz, von der beide Seiten viele Jahre profitiert haben.
Ich greife mal das Stichwort PKK auf. Dieses Autonomiegebiet, die Autonomieverwaltung, ist nicht anerkannt international und das hat gravierende Auswirkungen. Sie waren dort unterwegs in diesem Gebiet und haben uns eine Reportage mitgebracht, die zeigt, was das für den Alltag der Menschen bedeutet. Und die hören wir jetzt mal.
Unterwegs in Grebre, einem kleinen Dorf im Nordosten Syriens. Einfache Lehmhäuser und unbefestigte Straßen, dazwischen Hühner und streunende Katzen. Hinter einer unscheinbaren Metalltür lebt die Rechtsanwältin Roni Khalaf in einem traditionellen Hofhaus mit Mann und Sohn. Auf den ersten Blick passt die 29-Jährige in dem langen, gemusterten Kleid nicht zu den Lehmmauern. Jacke und Kopftuch sind farblich abgestimmt. Die eckige Metallbrille verleiht ihr etwas Intellektuelles. Während sie Kaffee kocht, erzählt Khalaf, dass sie gerade die weiße Wäsche von der Leine geholt hat, damit sie nicht grau wird. Länger als 5 bis 10 Minuten lässt die Anwältin die Wäsche nicht draußen trocknen, denn die Luft in Grebre ist schmutzig. Was so idyllisch aussieht, mit Olivenbaum, rankendem Wein und Gemüsebeet im Hof, ist in Wirklichkeit eine lebensfeindliche Umgebung.
Als ich heiratete und hierher kam, habe ich sofort Allergien bekommen von dem Gestank und Rauch. Heute habe ich Schmerzen in meiner Brust, denn gestern hat der Gestank nicht einen Moment aufgehört, nicht eine Sekunde. Da ging es mir richtig schlecht. Ich bin umgekippt und sie haben mich mit Wasser und Alkohol wieder aufgeweckt.
Rauch und Gestank ziehen von den Raffinerien der Umgebung nach Grebre. Dort wird in Verbrennungsöfen Rohöl erhitzt, um Gas, Benzin und Diesel zu gewinnen. Bei dieser primitiven Erdölverarbeitung entstehen nicht nur schwarze, stinkende Rauchwolken, sondern auch Giftstoffe, die ungefiltert in die Luft gelangen und die Gesundheit der Menschen gefährden. Das Erdöl ist die einzige Einnahmequelle der autonomen Verwaltung Nordostsyrien. Sie kontrolliert 1/3 des syrischen Staatsgebietes, wird aber international nicht anerkannt, geschweige denn bei der Modernisierung der Erdölförderung unterstützt. Der Nachbar Türkei wirft ihr Nähe zur PKK vor, die als Terrororganisation gelistet ist, auch in Europa und den USA. Gleichzeitig sind ihre militärischen Einheiten, die syrischen demokratischen Kräfte, enge Verbündete im Kampf gegen den IS, den sogenannten Islamischen Staat. Eine Gratwanderung, besonders für die Europäer. Sie möchten den Nordosten gerne stabilisieren, zögern aber aus Rücksicht auf die Türkei, die autonome Verwaltung direkt zu unterstützen. Abdelkarim Omar ist zuständig für äußere Angelegenheiten, eine Art Außenminister der Verwaltung. Fast jede Woche empfängt er Delegationen aus dem Ausland. Dabei gehe es immer um den IS und viel zu selten um Investitionen in die Infrastruktur und Erdölverarbeitung, sagt Omar.
Von ungefähr 1300 Quellen sind nur etwa 250 in Betrieb. Und wir haben hier keine Raffinerien, sondern nur primitive Öfen. Mit denen gewinnen wir Diesel und Benzin, deren Qualität ehrlich gesagt sehr schlecht ist. Das schadet den Autos und der Umwelt. Aber wir haben keine Wahl, denn das Erdöl ist das einzige Einkommen der Verwaltung. Davon leben etwa 5 Millionen Einwohner zusätzlich zu 1 Million Vertriebenen aus anderen Regionen, die in 17 Camps untergebracht sind. Eigentlich hatte die internationale Anti-IS-Koalition versprochen, uns gute Raffinerien zu besorgen. Wenn die kommen, hört die Verschmutzung auf. Aber bis dahin haben wir keine Wahl. Was sollen wir machen?
Die Modernisierung braucht Zeit. Das weiß auch Anwältin Roni Khalaf. Vor 4 Jahren zog sie zu ihrem Mann nach Grebre. Große Sorgen macht sie sich um ihren 2-jährigen Sohn.
Mein Sohn hat seit seiner Geburt so ein Rasselgeräusch beim Atmen. Jedes Mal, wenn wir zum Arzt gingen, sagte der: Lasst niemanden in seiner Nähe rauchen. Irgendwann erzählte ich ihm, dass wir in Grebre wohnen. Da sagte der Arzt: Nein, dein Sohn darf auf keinen Fall diese Abgase der Öfen einatmen. Ihr könnt dort nicht bleiben. Ihr müsst sofort umziehen.
Doch die Anwältin und ihr Mann verdienen nicht genug Geld, um sich eine Mietwohnung in der Stadt leisten zu können. Vor dem Krieg, als Präsident Bashar al-Assad über das ganze Land herrschte, war die Erdölförderung in staatlicher Hand. Syrien hat nicht viel Rohöl, nicht mal genug, um sich selbst zu versorgen. Es lagert im Nordosten, wurde aber in 2 großen Raffinerien im Westen des Landes weiterverarbeitet. Günstlinge des Regimes hatten im Fördergebiet lukrative Posten. Für die örtliche, überwiegend kurdische Bevölkerung gab es höchstens schlecht bezahlte Jobs als Hilfsarbeiter. Ab 2011 brach dieses Erdölsystem schrittweise zusammen. Das Regime zog sich aus dem kurdisch geprägten Nordosten zurück, um den Aufstand im Rest des Landes zu bekämpfen. Und ohne Raffinerien vor Ort begannen die Bewohner der Erdölgebiete, den Rohstoff selbst zu verarbeiten, erzählt Rechtsanwältin Khalaf.
Damals hat es an allem gefehlt. Es gab kaum Gas. Wir mussten mit Flüssiggas kochen, wie meine Großmutter. Wir hatten kein Diesel für die Öfen, sodass die Leute Bäume gefällt haben, um mit Holz zu heizen. Die Menschen waren gezwungen, selbst nach Lösungen zu suchen. Wer Geld hatte, baute eine Raffinerie und verkaufte Benzin und Diesel direkt an die Leute. Aber der Gestank und die Schäden für die Bevölkerung haben niemanden interessiert.
Inzwischen bemüht sich die autonome Verwaltung Nordostsyrien, das Chaos in den Griff zu bekommen. Aus manchen Gebieten wurden die Öfen bereits verbannt, aber noch immer verseuchen viel zu viele Behelfsraffinerien Boden und Luft. Die autonome Verwaltung müsste diese verbieten und ihre Besitzer entschädigen, sagt der 38-jährige Mathelehrer Khalil Ali, der ebenfalls aus Grebre stammt. Dazu seien die Verantwortlichen bislang nicht bereit, auch aus Angst vor dem Unmut der Betreiber, die um ihr Einkommen fürchten. Außerdem profitiert die Verwaltung selbst vom Ölgeschäft, das sie kontrolliert und zum Überleben braucht. Umso wichtiger sei es, das schmutzige Geschäft endlich umweltverträglich zu machen, fordert Ali, der mit seiner Familie inzwischen in der Kleinstadt Terbesbiye wohnt.
Wir haben Aktionen gegen diese Raffinerien gemacht. Betroffene Familien haben sich beschwert. In manchen Dörfern haben die Menschen protestiert. Es hat alles nichts genützt. Die Lösung wäre, dass die Verwaltung die primitiven Öfen abschafft und durch große Raffinerien ersetzt, die sie selbst betreibt, um die Menschen zu versorgen. Niemand kann das lösen, außer der Verwaltung, denn sie ist die Regierung.
Eine Regierung, die weitgehend auf sich allein gestellt ist, in einem Gebiet, das von der Türkei bedroht und vom Assad-Regime für sich beansprucht wird. Roni Khalaf, die Rechtsanwältin aus Grebre, hat Verständnis für die schwierige Lage der autonomen Verwaltung. Dennoch könne diese einiges unternehmen, um die Luftverschmutzung für die Menschen erträglicher zu machen, sagt sie.
Man könnte um die betroffenen Gebiete Bäume pflanzen. Die Verwaltung könnte Eier und Milch verteilen an die Bewohner, die unter dem Gestank leiden. Und sie könnten Gasfackeln installieren, um die Abgase zu verbrennen. Dann gelangen weniger Schadstoffe in die Luft. All das würde die Probleme etwas abmildern.
Bislang pflanzt nicht die Verwaltung, sondern eine Nichtregierungsorganisation Bäume. Hunderte sind es jedes Jahr, vor allem in den größeren Städten Hasake und Kamischli. Dort stehen zwar keine Raffinerien, dafür dröhnt an jeder Straßenecke ein Generator. Lärm und Gestank sind für die Anwohner kaum zu ertragen. Und doch brauchen sie die Generatoren. In Kamischli sorgen diese jeden Tag zwischen 16 und 24 Uhr für Strom. Befüllt werden die Generatoren mit dem dreckigen Diesel aus den primitiven Raffinerien. So wie die Autos das schlechte Benzin tanken und dadurch die Luft verpesten, erklärt Mathelehrer Khalil Ali aus Terbespie.
Die autonome Verwaltung hat viele gebrauchte Autos aus Europa einführen lassen, über den kurdischen Teil des Irak oder über die Türkei. Die Straßen sind voll im Vergleich zu früher. Auch da geht es ums Geschäft. Die Verwaltung bekommt für jedes importierte neuere Auto $3.000. Hinzu kommen Anmeldegebühren, Zölle, Nummernschilder, Führerscheine und so weiter. Da gibt es viel Geld zu verdienen. Ehrlich gesagt, denkt die Verwaltung nur ans Geschäft.
Viele wollten deshalb weg, sagt Ali. Seine Geschwister sind schon in Europa. Er sei als einziger geblieben, um sich um die Eltern zu kümmern, erzählt der Mathelehrer. Was den Menschen am meisten zusetze, sei die Ungewissheit, meint Roni Khalaf. Wann wird die Türkei das nächste Mal angreifen? Was passiert, wenn das Assad-Regime zurückkehrt? Und wer schützt die Region vor dem IS oder anderen Extremistengruppen?
Die Lage überfordert die Menschen. Viele, die etwas Geld gespart haben und damit ihr Leben verbessern könnten, investieren nicht. Aus Angst, alles zu verlieren. Sie behalten ihr Geld lieber, anstatt damit etwas aufzubauen, das beim nächsten Angriff zerstört wird. Deshalb horten sie ihre Ersparnisse unter der Matratze. Dann können sie bei Gefahr ihr Geld nehmen und flüchten. Sie sparen Geld, um damit im Notfall wegzukommen.
Die Leute sind überfordert, sagt diese Frau. Sie wollen weg. Internationale Unterstützung gibt es nicht. Es sei denn, es geht um die Bekämpfung des IS. Das haben wir auch gerade gehört. Und da erinnere ich mich auch daran, dass die Kurden ja ganz deutlich gesagt haben in diesem Gebiet, wir werden hier allein gelassen. Wir sind hier diejenigen, die hier alles ausbaden sollen. Aber niemand hilft uns tatsächlich. Kann man sagen, die Kurden fühlen sich missbraucht?
Sie fühlen sich im Stich gelassen auf jeden Fall. Sie waren es ja, die am Boden gegen den sogenannten Islamischen Staat, den IS, gekämpft haben. Die internationale Koalition aus der Luft, vor allem die Amerikaner, aber auch deutsche Kampfjets waren da zur Überwachung, wir erinnern uns. Und der IS ist ein internationales Problem, kein lokales Problem. Und nachdem der IS 2019 geografisch geschlagen war, hat eigentlich die internationale Gemeinschaft gesagt, vielen Dank, wir gehen nach Hause. Und jetzt sind eben Zehntausende von Kämpfern und deren Angehörige immer noch in diesen kurdischen Gebieten. Das heißt, sie sind in Lagern untergebracht, zum Teil in Gefängnissen. Und mit der Versorgung und der Bewachung dieser Gruppen ist die kurdische Selbstverwaltung überfordert. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen fordern die ja auch ganz klar, zunächst mal sollte der Westen oder alle Staaten dieser Welt sollten mindestens ihre eigenen Staatsbürger zurückholen. Denn es sind ja allein 11.000 Frauen und Kinder aus 50 Staaten immer noch in Nordostsyrien.
Auch aus Deutschland.
Auch aus Deutschland, genau. Es sind einige hundert zurückgenommen worden, aber der Großteil ist immer noch in diesen Camps. Zum Beispiel El Hol, das ist eine Kleinstadt, das sind 60.000 Menschen. Und die ausländischen Frauen und Kinder sind die radikalsten. Das heißt, von denen geht eine echte Gefahr aus, was die anderen Bewohner, die irakisch sind oder syrisch sind, angeht. Denn die führen dort wieder eine Scharia-Polizei ein. Es gibt dort wieder Scharia-Gesetze, eine Polizei, die kontrolliert, wie die Frauen angezogen sind. Das heißt, der IS rekrutiert und entsteht wieder in diesen Camps, vor allem aufgrund der ausländischen Mitglieder. Das heißt, es ist schon eine große Verantwortung des Westens, zu sagen, okay, wir lassen euch nicht im Stich. Die autonome Verwaltung fordert, entweder ihr nehmt eure Staatsbürger zurück oder ihr bezahlt wenigstens für die Versorgung, Unterbringung und Bewachung dieser IS-Anhänger.
Wie kann man sich das eigentlich erklären, dass jetzt diese tapfer wirkende Autonomieverwaltung international so wenig Unterstützung erfährt? Hat das auch was zu tun damit, dass man sich mit der Türkei nicht anlegen will?
Das ist der eigentliche Grund. Diese autonome Verwaltung steht noch immer unter dem Einfluss der PID, der Partei der Demokratischen Union. Und die ist ideologisch eng verbunden mit der PKK. Die PKK ist als Terrororganisation gelistet, nicht nur in der Türkei, sondern eben auch in Europa und in den USA. Und das macht es sehr schwer für europäische Politiker, auch für amerikanische Politiker, dort direkt zu kooperieren. Die Amerikaner tun das inzwischen, manche europäischen Länder auch, die Deutschen gar nicht. Das heißt, Deutschland wird auch dort sehr kritisiert für die Haltung, weil man aus Rücksicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan eben sagt, nein, keine direkte Unterstützung der autonomen Verwaltung. Ihre militärischen Kräfte sind zwar schon unsere Verbündete im Kampf gegen den IS, aber wir wollen eigentlich nur unter der Hand ein paar Frauen und Kinder zurückholen und ansonsten arbeiten wir mit Nichtregierungsorganisationen in dem Gebiet und eben nicht mit der offiziellen Verwaltung.
Jetzt haben wir ja auch gehört, dass die Menschen dort quasi auf gepackten Koffern sitzen. Dabei sind die Lebensbedingungen ja eigentlich besser, in Anführungsstrichen, als im Rest Syriens, im sogenannten Regimegebiet von Assad. Was ist denn daran besser?
Tatsächlich sind die Lebensbedingungen im Nordosten deutlich besser, weil es günstiger ist. Das heißt zum Beispiel Gasflaschen, aber auch Nahrungsmittel sind günstiger als in den Regimegebieten. In den Regimegebieten stehen die Leute ja Schlange vor Bäckereien und vor Tankstellen, was gar nicht genug zu kaufen gibt. Im Nordosten gibt es alles zu kaufen. Es ist etwas günstiger. Die autonome Verwaltung zahlt höhere Gehälter. Und das Regime hat zum Beispiel die eigenen Gehälter nie wirklich angepasst. Und wir haben ja eine unglaubliche Inflation in Syrien. Als ich in Syrien gelebt habe, bekam man für 1,50 Euro Lira. Heute bekommt man 4.000 Lira dafür. Das heißt, wenn ich als Regime natürlich das gleiche Gehalt zahle, 100.000 Lira pro Monat, 25 Euro, damit konnte ich früher mal eine Familie ernähren oder eine Wohnung bezahlen. Das ist heute absolut absurd. Und deswegen ist die Lage im Nordosten eigentlich humanitär betrachtet besser, obwohl das Regime ja die ganze internationale humanitäre Hilfe direkt bekommt über die UN. Assad ist das offizielle Mitglied bei den UN, deswegen dürfen die ganzen Unterorganisationen der Vereinten Nationen, die ja vom Westen finanziert werden, zu 80%, nur in den Regimegebieten arbeiten. Und das ist auch völlig absurd vor Ort. Ich sehe das Hauptquartier der UN in Kamischli, aber die dürfen gar nicht mit der autonomen Verwaltung reden, sondern müssen alles mit Damaskus besprechen. Die müssen in Damaskus klären, ob bitte ein paar Impfstoffe jetzt in den Nordosten geliefert werden könnten, ob obwohl sie ja schon vor Ort sind. Das hat einfach völkerrechtlich damit zu tun, dass das Assad-Regime der Ort das offizielle Mitglied ist bei den Vereinten Nationen und deswegen die Vereinten Nationen nur mit dem Regime in Damaskus arbeiten dürfen.
Total spannend, was Sie da erzählen, und komplex. Die Bildung, die ist gleichzeitig ja auch immer die Zukunft der Kinder, und das ist ein großes Thema in dem Autonomiegebiet. Sie waren deshalb auch in Schulen und haben sich angeguckt, wie dort die Erziehung und die Bildung funktioniert. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen komplexer zu machen, hören wir uns mal die Reportage dazu an.
Morgenappell in Kamischli. Etwa 180 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren stehen auf dem Hof einer Grundschule der autonomen Verwaltung Nordostsyrien. Sie schreien Rojbash, guten Morgen, auf Kurdisch. Dann folgt der Satz, ohne Muttersprache geht das Leben nicht weiter. Die Muttersprache dieser Schülerinnen und Schüler war in Syrien jahrzehntelang verboten. Kurdisch durfte nur zu Hause, aber nicht in der Öffentlichkeit gesprochen werden. In der Schule und an der Universität wurde ausschließlich auf Arabisch gelehrt. Generationen von Kurden konnten deshalb besser Arabisch als Kurdisch. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Die autonome Verwaltung hat Kurdisch als Unterrichtssprache eingeführt und den Kindern das Lernen dadurch erleichtert. Das findet auch die 13-jährige Slava.
Meine Arabischlehrerin ist sehr stolz auf mich, aber Kurdisch kann ich besser, denn es ist meine Muttersprache. Kurdisch sprechen wir zu Hause und unsere Hausaufgaben sind auf Kurdisch. Deshalb kann ich mich da besser ausdrücken.
Slava geht in die 6. Klasse. Auf ihrem Stundenplan stehen Kurdisch und Mathematik, Musik, Kunst und Sport, Sozial- und Naturwissenschaften. Seit der 4. Klasse lernt Slava zusätzlich Arabisch, seit der 5. Klasse Englisch. Ihre Lehrerin Rojda Ahmed erinnert sich noch an die schwierige Anfangszeit. In den ersten Jahren ab 2015 habe es kaum Lehrkräfte gegeben, die auf Kurdisch unterrichten konnten, erzählt die 25-Jährige. Deshalb seien auch weniger qualifizierte Leute eingestellt worden, was zu Skepsis in der Bevölkerung geführt habe, so Ahmed.
Die Leute waren anfangs nicht überzeugt von den kurdischen Schulen, denn bis dahin hatte es keine Schulen gegeben, in denen auf Kurdisch unterrichtet wird. Das war ein gesellschaftliches Problem. Die Kinder haben sich gefreut, dass sie in derselben Sprache unterrichtet werden, die sie auch zu Hause sprechen. Aber in der Bevölkerung gab es Kritik.
Die junge Lehrerin trägt ein graues Jackett zu schwarzen Jeans. Die Sonnenbrille hat sie lässig in die langen braunen Haare gesteckt. Sie unterrichtet gerne. Die Klassen sind mit 20 bis 30 Schülern überschaubar. Wegen Corona gibt es ein Zwei-Schicht-System. Kein Gedränge, dafür bunte Schmetterlinge und Bienen, Schlümpfe und Winnie-Pooh an den Wänden. Ahmed hat ihr Abitur noch an einer Schule des Assad-Regimes gemacht. Danach studierte sie ein Jahr Kurdisch an einem Institut und lernte im Schnelldurchlauf den Grundschulstoff auf Kurdisch. Seit 4 Jahren arbeitet sie in Kamischli als Lehrerin.
Das Bildungsniveau hängt davon ab, wie sehr sich der Lehrer anstrengt, wie gut die Schule ist. Auch die Familien spielen eine Rolle. Aber grundsätzlich ist das Niveau inzwischen gut. Um die Schüler wird sich sehr gekümmert. Es gibt keine Gewalt. Jede Form von Gewalt ist verboten. Und wir Lehrer geben uns große Mühe, den Kindern was beizubringen.
Regelmäßig organisiert die autonome Verwaltung für ihre Lehrerinnen und Lehrer Fortbildungen in Pädagogik und Kurdisch. Doch das entscheidende Problem kann sie nicht alleine lösen. Die Abschlüsse ihrer Schulen, Institute und Universitäten werden von niemandem anerkannt. Slava und ihre Klassenkameraden können mit ihren Zeugnissen nirgendwo hin, weder innerhalb noch außerhalb Syriens. Ihre Zukunft ist auf die Gebiete der autonomen Verwaltung Nordostsyrien begrenzt. Deshalb schicken viele kurdische Familien ihre Kinder noch immer in die Schulen des eigentlich verhassten Assad-Regimes. Das Regimeviertel im Zentrum von Kamischli umfasst mehrere Häuserblöcke und ist von Checkpoints umgeben. Assad-Plakate signalisieren, wer hier bis heute herrscht. Tausende Schülerinnen und Schüler drängen sich tagsüber in den wenigen Schulen, die dem Regime geblieben sind. Zwischen den alten Gebäuden stehen weiß-blaue Metallcontainer, die als Klassenzimmer dienen, erzählt eine Lehrerin, die anonym bleiben möchte.
Die Container hat UNICEF finanziert, nicht der Staat. Die haben gesehen, wie voll es hier ist und haben sie aufgestellt. Heute Morgen gab es keinen Strom, da haben wir nichts gesehen, weil es noch dunkel war. Wenn es im Winter regnet, läuft das Wasser rein, dann bringen wir die Kinder alle hier herüber. Und wenn es draußen dunkel ist, arbeiten die Kinder mit dem Licht ihrer Handys.
Die 50-jährige Kurdin würde gerne kündigen, aber dann verlöre sie den Anspruch auf ihre Mini-Rente und hätte jahrzehntelang vergebens gearbeitet. In ihrer Klasse sitzen an diesem Morgen 37 Mädchen und Jungs, dicht gedrängt an abgenutzten Dreierbänken. Ein paar Schüler fehlen und 20 weitere Kinder kommen gar nicht zum Unterricht, sondern nur zu den Prüfungen. Sie lernen mit Privatlehrern zu Hause, weil ihre Eltern sich das leisten können. Auch für den Unterricht im Hansa-Institut braucht man Geld. 25 bis 50 Euro pro Kurs. Eine Gruppe Abiturienten hat Physik. Die Jugendlichen sitzen an neuen Tischen und Bänken, in einem sauberen Klassenraum, klimatisiert und videoüberwacht. Das dreistöckige Hansa-Institut zählt zu den besten Privatinstituten in Kamischli. Hier lernt, wer später in Damaskus oder Aleppo studieren möchte oder nach Europa will. Das Kursangebot umfasst den gesamten Lehrplan des Regimes und ersetzt den regulären Schulunterricht. Abir Hassan, eine junge Frau in weißer Bluse und weißen Pumps, leitet die Verwaltung im Hansa-Institut.
Früher bekamen die Kinder nur in dem Fach Nachhilfe, das ihnen schwer fiel. Meistens in Mathematik, einer Naturwissenschaft oder Arabisch. Inzwischen reicht das nicht mehr, da gibt es sogar Kurse in Religion. Der Schüler kann bei uns sein Abitur machen, ohne in die Schule zu müssen. Die Regimeschulen sind oft weit weg oder überfüllt. Unter diesen Bedingungen sind die Schüler gezwungen, in die Institute zu gehen.
Neben ihrer Arbeit im Hansa-Institut unterrichtet Abir Hassan auch an einer Regimeschule. Das Gehalt ist dort mit umgerechnet 22 Euro im Monat lächerlich. Aber wer weiß, wie es in Syrien weitergeht und ob nicht bald wieder das Regime den Nordosten kontrolliert. Ihre Kolleginnen an den Schulen der autonomen Verwaltung verdienen das Dreifache. Allerdings müssen die eigenen Kinder dann ebenfalls in die kurdischen Schulen, erklärt Juan El Ali, Direktor einer Sekundarschule in Kamischli.
Das ist eine moralische Frage. Wie kann ich die Kinder anderer Leute auf Kurdisch unterrichten und meine Tochter in die arabischen Schulen des Regimes schicken? Das wäre ein Widerspruch. Keiner zwingt dich. Wer will, kann seine Kinder zum Regime schicken. Aber wenn du als Lehrer in einer kurdischen Schule unterrichtest, können deine Kinder nicht in eine arabische Schule gehen. Nicht wegen der Partei. Wir als Volk, wir Lehrer akzeptieren das nicht.
Ja, der gute Wille ist vorhanden, aber diese komplexen Probleme, die sind natürlich längst alle nicht gelöst. Und ich weiß auch gar nicht, lassen die sich lösen. Christin Hellberg war in Nordostsyrien unterwegs und heute bei uns als Gast in der Weltzeit. Frau Hellberg, wie sehen Sie das? Lassen sich diese Probleme lösen? Hat dieses autonome Gebiet in Nordostsyrien eine Chance?
Nun, es wäre wünschenswert, wenn einiges davon, was in den letzten Jahren entstanden ist, auch weitergeführt würde. Bei aller Kritik an der PID und dieser Dominanz auch der Partei auf die Verwaltung muss man doch sagen, dass die autonome Verwaltung sich große Mühe gibt. Es gibt eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, es gibt Medien, die Kritik üben können. Das heißt, auch von dieser gesellschaftlichen, politischen Seite her ist es auf jeden Fall deutlich besser als überall sonst in Syrien. Das Problem ist ja die internationale Gemeinschaft und die internationalen Interessen. Wir haben den Nachbarn Türkei im Norden dieses Gebietes. Die Türkei möchte den ganzen nordsyrischen Teil eigentlich unter die eigene Kontrolle stellen. Sie hat dreimal interveniert in Syrien und die größte Bedrohung für das Gebiet und auch die größte Bedrohung für die Menschen geht tatsächlich von der Türkei aus, die jederzeit wieder angreifen kann, um weitere Gebiete zu besetzen. Denn aus Sicht von Präsident Erdogan ist das einfach ein terroristisch geführtes Gebiet wegen der Nähe zur PKK. Dann haben wir im Osten leider ein Gebiet, ein autonomes Gebiet im Nordirak, wo man sagt, Mensch, da sind doch auch Kurden autonom. autonom. Ihr seid Kurden, wollt autonom sein. Warum arbeitet ihr nicht zusammen?
Genau.
Nein, da ist eine verfeindete Partei an der Macht von Barzani. Der arbeitet eng mit der Türkei zusammen. Also auch dort keine Kooperation, sondern eher ein Erschweren dieses Projektes. Und dann haben wir natürlich im Süden und im Westen das Assad-Regime, das eigentlich darauf wartet, diesen Nordosten wieder selbst zu kontrollieren. Am besten so wie früher, zentralistisch mit Geheimdiensten und autoritären Strukturen. Und damit diese autonome Verwaltung überhaupt eine Chance hat, sich zu bewähren in dieser Gemengelage, sind eben die Amerikaner zum Beispiel noch vor Ort. Die haben noch 900 Soldaten in dem Gebiet, um die Verhandlungsposition auch zu stärken dieser autonomen Verwaltung, die eigentlich selbst ihre Zukunft darin sieht, mit dem Regime zu verhandeln und zu irgendeiner Form von Föderalismus, Autonomie zu kommen. Dafür braucht es aber westliche Unterstützung, einfach um am Verhandlungstisch mächtiger oder mit stärkerer Stimme auftreten zu können. Und das ist eben was, was erschwert wird durch die Rolle der Türkei, von der wir uns in Europa erpressbar gemacht haben aufgrund der Flüchtlingsfrage.
Gute Zusammenfassung. Danke, Frau Hellberg. Das war unsere Weltzeit mit Informationen aus erster Hand zur Lage in Syrien und besonders in Nordostsyrien im sogenannten Kurdengebiet. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Menschen in Afghanistan, deren größtes Problem ist derzeit weder Corona noch die Taliban, sondern die Frage, woher sie die nächste Mahlzeit bekommen sollen. Ich bin Ellen Hering. Schön, dass Sie dabei waren. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.